Ja, ich freue mich sehr, dass Pastor Jakob Bartke, der noch vor wenigen Stunden wo ganz anders war auf dieser Welt, jetzt wieder hier im Lande ist und gleich auch schon bei uns im Gottesdienst. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt uns mit Gottes Wort versorgt und es austeilt. Und ich wünsche uns und dem Jakob dafür Gottes Segen.
Liebe Gemeinde, ich freue mich riesig, bei euch zu sein, mit euch diese Predigt teilen zu dürfen und möchte mit dem Lied beginnen und diesen Gedanken, den wir gerade gesungen haben. Du hast uns, Herr, gerufen. Und darum sind wir hier. Für mich ist das etwas, was mir aus tiefster Seele spricht. Ich bin nicht hier, weil ich muss oder weil ich bezahlt werde oder weil ich irgendwann mal das Ja zu diesem Termin gegeben habe und auch eingeteilt worden bin, sondern ich bin heute ganz persönlich hier, weil ich gerufen worden bin von Gott. Und ich wünsche mir, dass das bei ganz vielen von euch genauso ist. Dass ihr nicht da seid, weil vielleicht Eltern sagen, ihr sollt da sein. Dass ihr nicht da seid, weil es sich so gehört oder weil es andere Erwartungshaltungen gibt, sondern dass ihr da seid, weil ihr euch von Gott gerufen wisst. Ich möchte mit Geschichte beginnen. Nicht mit einer Geschichte, sondern tatsächlich mit Geschichte. Es ist schon mehr als 100 Jahre her. Da hat eine Schriftstellerin unter anderem sich hinter zwei junge Prediger gestellt, die es gewagt hatten, gegen alles, was damals Rang und Namen hatten, eine Sache zu betonen: Christus. Ich spreche von 1888 und einer Zeit, bei der Adventgemeinde, wie wir sie heute kennen, auf der Kippe stand. Für mich mit die interessanteste Zeit, wenn ich in die Geschichte unserer Gemeinde blicke. In dieser Folge hat sie Christus wieder ganz neu thematisiert und ins Zentrum dessen gestellt, was sie geschrieben hat. Nicht durch diese zwei jungen Prediger, aber durchaus diesen Impuls mitnehmend Christus ins Zentrum all dessen, wovon wir sprechen. Das war nicht immer so. Und wer heute in der Sabbatschule aufmerksam war, der hat auch wieder darüber gesprochen, wovon man alles gefesselt sein kann, was alles Knechtschaft bedeuten kann, wenn es von Christus losgelöst ist. Ich würde sogar sagen, dass alles, was nicht in Christus begründet ist, nur fesselt und nicht frei macht. Sie schrieb ein paar Jahre später, 1892, dieses Buch: Schritte zu Jesus oder der Weg zu Christus oder Steps to Christ. Es gibt viele Titel, aber nur einen Inhalt. Und auch hier hat sie dieses Buch so verfasst, dass das Zentrum glasklar ist. Es geht um Christus. Der Dreh- und Wendepunkt all dessen, wovon wir sprechen, ist und muss Christus sein. Und ich glaube, jeder stimmt mir zu, dass ein Sabbat ohne Christus gar keinen Sinn macht. Sabbat, der Tag der Beziehung, und ich habe auch gerade gehört von Tobias im Gebet, auch der Rekreation, dieses Neuschöpfens, das ist ohne Beziehung zu Jesus kein Segen. Dieses Buch wurde nicht zuallererst in unserem Verlag erschienen. Und manche Geschichtsbücher, die sich mit der Geschichte unserer Gemeinde befassen, finden auch nicht so viel gute Wörter über diese Zeit, denn Ellen White wurde damals gewissermaßen mit Komplimenten nach Australien geschickt. Für diejenigen, die damals nach Australien gegangen sind, die hat nicht in Sydney eine Oper erwartet und das, was wir vielleicht heute mit Australien verbinden, sondern damals und vor allen Dingen in den Jahren zuvor ist Australien doch mehr auch als eine Gefängnisinsel benutzt worden, indem man unliebsame Gefangene oder Leute auch einfach mal hingeschickt hat, ja, mit denen man nicht wirklich etwas anfangen konnte, natürlich jetzt aus der Sicht Englands. Ellen White ging nach Australien und hat auch dort Unglaubliches gemacht. Sie hat dafür gesorgt, dass wir dort unten eine Universität haben. Sie hat Gelder beantragt, die sie nicht bekommen hat, hat das dann kurzfristig aus eigener Tasche bezahlt. Und das ist der Grund, wieso wir dort heute in bester Lage eine wunderschöne Universität haben. Sie hat in einer Zeit gelebt und hat auch immer wieder Schwierigkeiten gehabt mit dieser Institution, mit der man immer wieder auch Schwierigkeiten haben kann, aber sie hat nie an der Sache gezweifelt und das wollen wir auch nicht. Denn die Sache geht um Christus und um Christus allein. Dieses Buch hatte ursprünglich 12 Kapitel. Heute, wenn wir es lesen, sind es 13. Als dieses Buch veröffentlicht wurde, da wurde es nicht in den adventistischen Verlagshäusern vertrieben, sondern in einem Verlagshaus, das nicht zu unserer Gemeinde gehörte. Man kann heute sagen, dass das deswegen geschah, damit dieses Buch möglichst viel Verbreitung findet. Und es ist das meistgelesene Buch von Ellen White bis zum heutigen Tag. Es ist in über 165 Sprachen übersetzt. Und es gibt kaum ein anderes Werk, das in so viele Sprachen übersetzt worden ist, mal ganz abgesehen von der Bibel. Und man kann gar nicht genau sagen, wie viele Exemplare davon gedruckt wurden. Was man sagen kann, ist, wie viele Menschen durch dieses Buch ihren Weg zu Christus gefunden haben und einen Heiland darin erkannt haben, der sie liebt, und erkannt haben, dass man auf diese Liebe nur antworten kann. Der Grund, wieso wir ein 13. Kapitel haben, und ich will euch nicht länger mit Geschichte ärgern, ist folgender. Irgendwann, nach den ersten 6 Wochen, waren die Bücher restlos ausverkauft. Dieser Verlag, an den die Rechte abgegeben wurden, hatte innerhalb kürzester Zeit 3 Auflagen gemacht, immer neu gedruckt, denn diese kleinen Heftchen, die verkauften sich so gut wie nichts anderes. Irgendwann erkannten die Adventisten, dass sie dieses Werk auch gerne verteilen wollen, denn es stammt noch nun mal von Ellen White. Also hat ein Verlagshaus aus England angefragt und gesagt, wir würden das gerne auch drucken und wir kaufen die Rechte zurück, aber wir brauchen noch ein neues Kapitel, damit wir auch urheberrechtlich das Ganze verteilen können. Also hat Ellen White ein neues erstes Kapitel hinzugefügt, das da heißt, und ihr könnt jeder dieses Buch bekommen, denn wir haben davon eine ganze Menge und ihr seid eingeladen, es nicht nur zu lesen, sondern auch zu verteilen. Dann könnt ihr lesen, dass dieses erste Kapitel Gottes Liebe zum Menschen heißt. Das neue Kapitel, das, was Ellen White den bestehenden 12 Kapiteln hinzufügte, ist das allererste Kapitel. Und über dieses allererste Kapitel möchte ich heute mit euch sprechen. Gottes Liebe zum Menschen. Die Frage ist doch für mich, wieso hat sich Ellen White in dieser Zeit entschieden, dieses Kapitel vorne dran zu stellen? Ich glaube, sie hat das aus einem Grund getan, den wir ganz oft vergessen. Und dieser Grund, der wird in sehr vielen Bibelstellen genannt. Wir können das nachlesen und ich lade euch ein, ruhig in euren Bibeln mit mir durch die Bibel zu blättern, um einfach zu merken, dass das wirklich ein immer wiederkehrendes Thema ist. Johannes 3, Vers 16 sagt es uns schon. Und jeder kennt diesen Vers auswendig. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ganz spannend, auch hier steht nicht nach Jesus Christus, nachdem wir versöhnt vor Gott stehen können, hat Gott uns geliebt, sondern Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, bevor wir versöhnt vor ihm stehen konnten. Und wir haben das auch letzte Woche gelesen. Der fleischliche Bund, der den Abraham mit Hagar eingegangen ist nach der natürlichen Kraft, oder den Bund der Verheißung. Hier geht es ganz klar um den verheißenen Bund. Gott liebt uns. Gott liebt uns. Ähnlich steht es im ersten Johannesbrief. Und es gibt wahrscheinlich keinen besseren Brief, den man aufschlagen kann, wenn es um die Liebe geht. Hier lesen wir im vierten Kapitel, zum Beispiel in den Versen, ja, es geht gleich los. Es gibt kaum einen Brief, der öfters über Liebe spricht. Geliebte werden wir schon genannt. Aber dann in Vers 7 und 8, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Ich möchte ganz kurz über dieses Wort Liebe sprechen, bevor ich auf dieses Buch zurückkomme. Dieses Wort Liebe, das wir im Deutschen so einfach gebrauchen, hat eigentlich drei Bedeutungen im Griechischen. Da gibt es Eros, die begehrende Liebe. Das ist das, was wir Richtung Ehe schreiben. Aber was alle Teens und schon Kleiner natürlich brennend interessiert, und ich muss auch mal darüber predigen, aber das ist nicht heute der Tag. Gott hatte aber nicht eine begehrende Liebe zu uns. Und ich glaube, es gäbe kaum etwas, was wir ihm bieten könnten, was so begehrenswert wäre. Was können wir vorweisen? Wer von euch hat etwas, das so begehrenswert ist, dass sogar Gott sagen würde, das will ich haben? Die zweite Liebe ist die Bruderliebe. Aber man kann sie auch nennen als die begründete Liebe. Immer dann, wenn Tina mich fragt, und das kommt immer wieder vor, jetzt auch im Urlaub, wenn man nachts im Zelt liegt, Sternenhimmel drüber, alles wunderschön, lau, Temperatur toll, alles wunderbar, dann kommt immer wieder diese Frage, warum liebst du mich eigentlich? Oder was liebst du an mir? Oder wie merkst du, dass ich dich liebe? Das ist die begründete Liebe. Und sie ist wunderschön. Ja? Man sollte dort eine ganze Menge aufzählen können. Ansonsten muss man sich schon mal Gedanken machen. Aber die begründete Liebe hat einen Haken. Was ist, wenn das wegfällt? Zum Beispiel, ich liebe dich, weil du so schlank bist. Was ist, wenn sie nicht mehr so schlank ist? Und Tina hatte eine Operation an der Hüfte und es sah eine ganze Zeit lang gar nicht so klar aus, als würde sie weiter ganz normal laufen können. Dann würde diese Begründung auf einmal wegfallen und dann wird es schwierig. Oder was ist, wenn jemand anderes in dieser Begründung, die ich gegeben habe, sie übertrifft? Es gibt jemand Schlankeres oder so etwas. Man merkt auf einmal, okay, die begründete Liebe ist gar nicht so einfach. Sie hat immer einen Haken. Und dann gibt es die Agape. Das ist Gottes Liebe. Und das ist so etwas wie eine Entscheidung, die unumstößlich ist. Wir können sie nicht ganz begreifen, denn wir haben sie nicht. Aber das ist die Liebe, mit der Gott uns Menschen liebt. Wieso hat Ellen White also dieses Kapitel vorne dran geschrieben, wenn es um ein Buch geht, Steps to Christ oder Der Weg zu Christus oder Schritte zu Jesus? Wieso hat sie dieses Kapitel gewählt, bevor wir über alles andere sprechen? Ich glaube, es liegt ganz einfach daran, dass Gott uns eben nun mal zuerst geliebt hat. Wenn Gott uns zuerst liebt, dann ist es keine Frage, wieso wir im Epheserbrief zum Beispiel lesen können, Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Dass Gott sogar unseren Glauben als Gabe darstellt. Wir können immer nur auf Gott antworten. Wir sind nie die Ersten. Alles, was wir tun, und wir können uns davon abwenden, wir können in eine andere Richtung gehen, aber wir können nicht sagen, dass wir irgendwo aus eigenen Stücken oder aus, ich habe eine Idee, aus eigener Fantasie oder ähnlichen Dingen zu Gott kommen könnten. Alles, was wir tun, kann immer nur Antwort sein auf das, was ist. Und so unterteilt sie dieses erste Kapitel in vier Bereiche. Und ich möchte mit euch in diesem Buch ein paar Abschnitte teilen, denn es begeistert mich immer wieder. Den ersten Bereich, den sie nennt, in den wir erkennen können, dass Gott uns liebt, das ist die Natur. Und ich war die letzten 3 Wochen in so viel schöner Natur unterwegs, deswegen habe ich auch so ein bisschen ein bräuneres Gesicht, dass ich wirklich, das ist ein Weg, wo ich für mich persönlich sehr stark spüren kann, ja, ich glaube wirklich, diese Natur zeugt von einem Schöpfer. Es ist schöner, als jeder Mensch sich das vorstellen könnte. Und diese Natur zeugt von jemandem, der sich um uns kümmert. Sie schreibt hierzu: Es wachsen noch Blüten auf den Disteln und die Dornen sind mit Rosen besteckt. Gott ist die Liebe, steht auf jeder sich öffnenden Knospe, auf jedem Grashalm geschrieben. Die lieblichen Vögel, deren frohen Lieder in der Luft erschwirren, die zart gefärbten Blumen, die in ihrer vollkommenen Schönheit den Raum mit ihren Wohlgerüchen durchweben, die stattlichen Bäume des Waldes mit dem saftigen Grün ihres reichen Blätterwerks, sie alle zeugen laut von der liebevollen, väterlichen Fürsorge unseres Gottes und von seinem Verlangen, seine Kinder glücklich zu machen. Ist das nicht wundervoll? Wundervoll. Wir haben 2 Möglichkeiten, auf diese Liebe zu reagieren. Die eine sehen wir bei Mose, der Gottes Angesicht vorüberziehen lässt und darauf sagt: Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da bewahrt Gnade in 1000 Glieder und vergibt Missetat und Übertretung und Sünde. Wir könnten aber auch mit den Worten von Jona reagieren, der da sagt: Ich weiß, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist. Beide haben einen Gott erlebt und ein Gottesbild gehabt, das von Liebe geprägt ist. Aber der eine sagt: Deswegen gehe ich. Deswegen verlasse ich alles. Deswegen vertraue ich sogar auf ihn, selbst wenn es so aussieht, als müsste ich Isaak zum Opfer darbringen. Der andere, der sagt: Ich weiß, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist, der geht gar nicht erst los. Der sagt: Das ist doch wunderbar. Ja, oder für die, die sollen gar nicht erst gerettet werden. Ich glaube auch heute, wird Liebe oft missverstanden. Liebe soll uns nicht träge machen. Liebe soll uns nicht müde machen. Sie soll nicht einschläfern. Sie soll begeistern. Sie soll uns Motivation geben. Sie soll unsere Triebfeder sein für alles, was wir tun. Alles. Aber diese zweite Sicht, die gab es immer. Und so schreibt sie nach diesem Abschnitt: Trotz dieser klaren Beweise verblendete der Feind alles Guten, die Herzen der Menschen so sehr, dass sie nur mit Furcht und Zittern auf Gott schauten und sich ihn als einen harten, unversöhnlichen Herrn vorstellten. Satan verleitete den Menschen dazu, Gott als ein Wesen anzusehen, dessen Haupteigenschaft starre Gerechtigkeit ist, als einen strengen Richter, einen unnachsichtigen Gläubiger. Er stellt den Schöpfer dar, als ob er mit misstrauischen Blicken die Irrtümer und Fehler der Menschen beobachtete und dann die armen Geschöpfe mit seinen Gerichten überfiele. Auch dieser Abschnitt hat mich stark angesprochen. Auch das ist ein Teil, ein Gottesbild. Es ist etwas, was wir hochhalten. Der Gott des Gerichts, ein gerechter Gott. Auf jeden Fall, das brauchen wir. Aber niemals losgelöst von Liebe und von Christus. Niemals. Deswegen heißt es hier, Jesus kam nun auf die Erde und lebte unter Menschen, um diesen dunklen Schatten zu entfernen und der Welt die unendliche Liebe Gottes zu offenbaren. Jesus ist der zweite Punkt, der uns zeigt, was Liebe Gottes zu uns wirklich bedeutet. Ich möchte wieder einen Abschnitt lesen. Jesus unterdrückte auch nicht ein Wort der Wahrheit, aber er sagte sie stets in Liebe. In seinem alltäglichen Umgang mit dem Volk war der Heiland voller Schicklichkeitsgefühl, aufmerksam und besorgt. Nie war er unhöflich oder unfreundlich. Nie sprach er ohne Ursache ein hartes Wort. Nie kränkte er unnötig ein fühlendes Herz. Er sagte die Wahrheit, aber immer in Liebe. Menschliche Schwäche verurteilte er nicht, wohl aber rügte er die Heuchelei, den Unglauben und die Ungerechtigkeit. Doch tat er dies nur mit Tränen in den Augen und mit bewegter Stimme. Das ist mein Jesus, ganz klar. Ich kann an all diese Geschichten denken. Die Frau am Jakobsbrunnen, die Ehebrecherin, Zachäus. Alle sie kommen zusammen. Alle sie haben diesen Jesus erlebt, der nicht dort hängen geblieben ist, wo unser Auge immer hängen bleibt. Sie alle erlebten diesen Jesus, der Liebe als Grundlage gewählt hat. Nicht nur Wahrheit. Wahrheit in Liebe, das Fundament bleibt die Liebe. Und der Korintherbrief ist so deutlich wie nichts anderes. Alles, was nicht in Liebe gegründet ist, ist auch nicht von Gott. Wir könnten Engelszungen haben. Dieser Brief warnt uns so eindringlich wie nichts anderes davor, dieses Prinzip außer Acht zu lassen. Jesus zeigt uns, wie Gott ist. Deswegen können wir nicht sagen, zeige uns den Weg zum Vater, sondern Jesus, sein Leben, sein Wirken, zeigt uns, wie Gott tatsächlich ist. Wie sieht das bei uns aus? Wir bezeichnen uns als Christen, als Nachfolger. Wir stehen also für denjenigen, dessen Fußstapfen wir nachfolgen. Und wenn es hier heißt, Schritte zu Jesus, Steps to Christ, der Weg zu Christus, dann geht es in diesen Kapiteln ganz stark um zwei Themen. Wie komme ich zu Christus? Und wie bleibe ich in Christus? Die ersten 7 Kapitel sind dieser Frage nachgegangen, wie ich zu Christus komme. Wir lesen hier von der Erlösungsbedürftigkeit des Sünders, das ursprünglich erste Kapitel. Wieso brauchen wir Christus? Welche Bedeutung hat Reue, das Bekenntnis der Sünde, Hingabe, Glaube und Annahme und Beweis der Gotteskindschaft? Wie komme ich zu Christus? Jeder, der heute sich überlegt, was heißt es eigentlich, Christ zu sein, würde in diesen ersten 7 Kapiteln Antworten darauf finden. die so einfach und gut geschrieben sind, dass man es wirklich annehmen kann. Aber auch die letzten 6 Kapitel haben es in sich. Wie bleibe ich in Christus? Wachstum, wir nennen es auch Heiligung. Leben und Wirken, Erkenntnis, das Gebet, die Gefahr des Zweifels. Und ganz bezeichnend ist, sie schließt mit der Freude im Herrn. Ich glaube, erst dann, wenn wir in unserem Nachfolgen, in unserem Weg zu Christus, auch in dieser Freude des Herrn leben, wird unser Glaube ansteckend. Erst dann, wenn man sehen kann, wieso wir glauben, dass es uns so gut tut, mit den Dingen, mit denen ich nicht klargekommen bin, abzulegen, oder dass es mich befreit, Friedrich hat es heute gesagt, wieder Vergebung zu bekommen, dass ich etwas aus der Welt schaffen kann, etwas, wo ich jemanden über den Mund gefahren bin oder wo ich mich falsch verhalten habe, zu dieser Person hinzugehen, mich zu entschuldigen und zu erfahren, das ist wirklich aus der Welt. Mir ist vergeben. Ich habe dieses Gepäckstück nicht mehr auf den Schultern. All das spricht von der Freude im Herrn. Und ich glaube, das ist etwas, was heute so nötig ist wie nie zuvor. Nicht nur außerhalb der Gemeinde, auch hier bei uns. Zu allerletzt sagt sie, und das ist das, was uns vielleicht am meisten herausfordert, sind wir das Zeichen für die Welt, dass Gott sie liebt. Es heißt hier, er wurde unser Opfer, unser Fürsprecher, unser Bruder, der vor des Vaters Thron unsere menschliche Gestalt trägt und für alle Zeiten eins ist mit dem Geschlecht, das er erlöst hat. Jeder, der sich fragt, welche Gestalt, welche Form Jesus in aller Ewigkeit haben wird, bekommt hier schon mal ganz gleich eine Antwort. Auch die Tatsache, dass er bei Thomas noch die Wundmale trägt, zeigen uns ganz deutlich, Jesus ist nicht nur Mensch geworden und das war mal so ein Abschnitt. Jesus ist Mensch geworden und er bleibt Mensch als ewiges Zeichen dafür. Ich glaube, wir können gar nicht wirklich vorstellen, was das eigentlich heißt, wenn Gott Mensch wird. Er wurde des Menschen Sohn. All dies tat er, um die Menschen von dem Verderben und der Erniedrigung durch die Sünde zu retten und emporzuheben. Sie sollten die Liebe Gottes widerspiegeln und teilhaben an der Freude, die aus der Heiligkeit erwächst. Ich glaube, jede dieser Seiten will uns eins zusprechen. Du bist wertvoll. Wir haben eine Menge Gleichnisse, die das zum Ausdruck bringen wollen. Das verlorene Schaf, der Groschen, all diese Dinge. Aber eigentlich sagt die Bibel von Anfang an, Gott auf der Suche nach dem Menschen, Gott auf der Suche nach dir, egal ob du gerade in den Kapiteln steckst, wie komme ich zu Christus oder wie bleibe ich in Christus, du bist wertvoll und Gott will sich von dir finden lassen. Ich möchte noch einige Verse lesen, die diese Liebe Gottes zum Ausdruck bringen. Denn es spricht nichts stärker als Gottes Wort. In Römer lesen wir im 5. Kapitel die Verse 6 bis 8. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Auch der erste Johannesbrief, wir hatten ihn schon aufgeschlagen, sagt im 4. Kapitel, Vers 10, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Gott liebt uns. Das hat Jesus in seine Hände geschrieben. Nicht nur auf einen Brief. Sie schließt das erste Kapitel mit folgenden Worten. Solche Liebe ist ohnegleichen. Kinder des himmlischen Königs sollen wir heißen. Welch köstliche Verheißung. O Gegenstand des tiefsten Nachdenkens, o unvergleichliche Liebe Gottes zu einer Welt, die ihn nicht liebte. Dieser Gedanke übt einen bezwingenden Eindruck aus und macht das Herz des Willen Gottes untertan. Habt ihr das gehört? Die Erkenntnis, dass Gott uns liebt, wird erst etwas in uns verändern. Nichts andersrum, nicht aus eigener Kraft. Ich lese es nochmal. Dieser Gedanke übt einen bezwingenden Eindruck aus und macht das Herz dem Willen Gottes untertan. Je mehr wir über das göttliche Wesen Christi im Lichte des Kreuzes nachdenken, desto mehr Barmherzigkeit, Liebe und Vergebung verbunden mit Unparteilichkeit und Gerechtigkeit erblicken wir. Desto klarer erkennen wir die unzähligen Beweise der grenzenlosen Liebe Gottes und das herzliche Mitgefühl, das noch über die sehnende Liebe einer Mutter zu ihrem wunderlichen Kinde hinausgeht. Könnte auch eine Mutter ihr Kind vergessen, heißt es. Der Herr wird es niemals tun. Wir kommen heute Nachmittag zusammen, um über Mission zu sprechen. Dabei sollte das nicht ein Thema sein, nicht ein Randbereich christlichen Lebens. Mission ist eigentlich Leben. Authentisch Leben heißt Mission. Es geht gar nicht anders. Und das ist eine Möglichkeit, Menschen, die man begleiten möchte, etwas mitzugeben. Es sind 13 kurze Kapitel, aber sie haben es absolut in sich. Jedes dieser einzelnen Themen kann man in einem Hauskreis, in einem Gespräch vertiefen. Jedes kann dienen und sie bringen so viele Zitate und Bibelstellen, dass man von dort ausgehend wirklich den roten Faden der Bibel mit Leichtigkeit erkennen kann. Ich wünsche uns, unserer Gemeinde, dass wir erkennen, dass alles, was wir tun, immer nur Antwort sein kann auf Gottes Liebe zu uns Menschen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gingen, sondern ewiges Leben finden. Ich wünsche uns, dass dieses unsere Motivation ist, unsere Liebe zu Gott, dass das der Grund ist, wieso wir manche Dinge tun oder auch lassen und dass wir nie vergessen, dass wir immer erst geliebt sind und dann alle unsere Taten, Dinge, alles, was wir tun, immer nur Antwort ist auf Liebe, die uns entgegenströmt. Amen. Herr, du liebst diese Welt, aber du liebst nicht nur diese Welt, sondern jeden Einzelnen von uns. Du kennst uns ganz persönlich. Und wir sind nicht liebenswert, weil wir etwas Tolles hätten, sondern du hast dich für uns entschieden. Ein für alle Mal. Und hast es durch Jesus Christus gezeigt. Herr, wenn dieses Lied auch in Moll geschrieben ist, so möchte ich dich bitten, dass unser Leben doch in Dur erklingt. Dass es fröhlich ist, von der Freude im Herrn gekennzeichnet. Wir haben gesungen, dass du diese Welt liebst, dass du wiederkommen wirst, dass du ein gerechter Gott bist, dass du auch ein Gott des Gerichtes bist, dass du Recht sprechen wirst und diejenigen, die unter Verzweiflung, die unter Verfolgung und all dem Bösen dieser Welt leiden, nicht ewig leiden müssen. All das gehört zu unserer Botschaft. Deswegen sind wir Adventisten. Aber wir wissen, dass all das nur in dir gegründet sein kann, weil du uns liebst und weil Liebe dein allererster Beweggrund für alle deine Taten sind. Lass uns das erkennen und in deiner Liebe wandeln und hab Dank dafür. Im Namen Jesu. Amen.